Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Die Themen dieser Sendung. Die kantonalen Polizeidirektoren schlagen Maßnahmen gegen die Gewalt von Hooligans vor. Das letzte Teilstück im Autobahnnetz wurde heute in Betrieb genommen. Wir wollen wissen, mit welchen Folgen. Die USA werden die mutmaßlichen Drahtzieher von 9/11 vor zivile und nicht militärische Strafgerichte stellen und beantragen Todesstrafen. Die deutsche SPD berät über die Zukunft nach der schweren Wahlniederlage und wählt neues Führungspersonal. Die Türkei will den Kurden deutlich mehr Rechte zugestehen und der EU-Verantwortliche am Klimagipfel erwartet viel mehr als andere. Wir reden mit ihm im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Kaspar Selk. Zuerst jetzt Ursula Vogler mit dem Nachrichtenüberblick.
Schweizer Fußball- und Eishockey-Fans sollen sich künftig mit einer sogenannten Fancard ausweisen, wenn sie ein Spiel der obersten Liga besuchen wollen. Das hat die Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz beschlossen. Als weitere Maßnahme verlangt die Konferenz, dass Gastclubs künftig eigene Sicherheitsbegleiter stellen. Die Swiss Football League weist darauf hin, dass gewisse Regeln überdacht werden sollten, da diese hohe Kosten mit sich bringen würden. Die Finanzkommission des Nationalrats hat das Budget des Bundes mit einem geplanten Defizit von 1,7 Milliarden Franken verabschiedet. Wie der Präsident der Kommission bekannt gab, hatte der Bundesrat ein Defizit von 2,4 Milliarden Franken vorgesehen. Das Budget rechnet mit Ausgaben von gut 60 Milliarden Franken bei Einnahmen von fast 59 Milliarden. Das Schweizerische Heilmittelinstitut Swissmedic hat seinen dritten Impfstoff gegen die Schweinegrippe zugelassen. Der Impfstoff sei für Kinder ab 3 Jahren sowie für Erwachsene aller Altersgruppen zugelassen, teilte Swissmedic mit. Im Unterschied zu den bereits zugelassenen Impfstoffen wird die neue Impfung nicht auf der Basis von Hühnereiern, sondern auf der Basis einer Zellkultur hergestellt. Laut den klinischen Daten seien bei Erwachsenen ab 40 Jahren 2 Impfungen nötig, damit ein ausreichender Schutz im Körper vorhanden sei. 5 Häftlinge des Gefangenenlagers Guantanamo werden im Zusammenhang mit den Terroranschlägen von 2001 in New York vor ein ziviles Strafgericht gestellt. Das hat der amerikanische Justizminister Holder bekannt gegeben. Der Prozess werde in der Nähe des Ortes stattfinden, wo die durch den Anschlag zerstörten Zwillingstürme gestanden hätten.
They will be brought to New York, to answer for their alleged crimes in a courthouse just blocks away from where the Twin Towers once stood.
Justizminister Holder sagte weiter, bei einem Schuldspruch werde er die Staatsanwaltschaft anweisen, die Todesstrafe zu beantragen.
These were extraordinary crimes, and so we will seek maximum penalties. Federal rules allow us to seek the death penalty for capital offenses.
Die US-Regierung hatte bis jetzt immer an ihren Plänen festgehalten, dass die Verfahren gegen die 5 vor einem der umstrittenen Militärtribunale stattfinden sollten. Die türkische Regierung will den 12 Millionen Kurden im Land mehr Sprachfreiheit und andere demokratische Rechte gewähren. Der türkische Innenminister kündigte im Parlament in Ankara an, alle verbliebenen Einschränkungen bezüglich der bisher verbotenen kurdischen Sprache würden abgeschafft. Ein unabhängiges Gremium solle sich zudem mit Beschwerden über die Sicherheitskräfte befassen. Mit den Maßnahmen soll der seit Jahren anhaltende Konflikt mit der kurdischen Minderheit weiter entschärft werden. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte Hans-Peter Thür geht gegen Google vor Gericht. Googles Dienst Street View, der Fotos von Straßen in der ganzen Welt im Internet zeigt, schütze die Privatsphäre der Menschen ungenügend, stellt Thür fest. So müssten Gesichter und Autokennzeichen vollständig unkenntlich gemacht werden. Zusätzlich müssten in sensiblen Bereichen, wie beispielsweise vor Spitälern, Schulen und Gerichten, Vorkehrungen getroffen werden, damit die Anonymität gewährleistet sei. Nach den ersten Lohnverhandlungen sieht der Schweizerische Gewerkschaftsbund eine positive Zwischenbilanz. Reallohnerhöhungen von 1 bis 1,5% seien bisher die Regel. Allerdings versuchten Arbeitgeber in einigen Branchen und Betrieben, die Lohnverhandlungen so weit wie möglich hinauszuzögern, so der Gewerkschaftsbund. Auf diese Weise wollten sie erreichen, dass erst dann verhandelt werde, wenn die Rezession ihre Betriebe treffe. Die Autobahn A4 durch das Knonauer Amt ist heute Nachmittag für den Verkehr freigegeben worden. Bundesrat Moritz Leuenberger bezeichnete den Abschnitt als nachhaltigste Autobahn aller Zeiten. Mit der neuen Strecke gibt es nun eine direkte Autobahnverbindung zwischen Luzern und Zürich. Der Schweizer CVP-Ständerat Bruno Freck hat seinen Rücktritt als Präsident der Schweizer Paraplegiker-Stiftung bekannt gegeben. Der Stiftungsrat hat Daniel Jocchi zum Nachfolger gewählt. Jocchi ist seit 9 Jahren Mitglied des Stiftungsrats und wird das Präsidentenamt Ende März 2010 übernehmen. Freck wird Mitglied des Stiftungsrats bleiben. Kritiker warfen ihm einen autoritären Führungsstil vor. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.351 Punkten, minus 0,1%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.275 Punkten, plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 50,97 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,141. Das Wetter. Morgen früh gibt es einige Nebelfelder, sonst ist es teilweise sonnig. In den Alpen wird der Föhn stärker, am Abend setzt vom Jura her Regen ein. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 13, mit Föhn bei 18 Grad. Im Tessin ist es morgen meist stark bewölkt, zeitweise regnet es bei 11 Grad. Am Sonntag ist es im Norden oft bewölkt, vereinzelt fällt Regen. Im Süden gibt es am Morgen Aufhellungen, dann wird es stark bewölkt bei 12 Grad.
Sie hören nicht von der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Fankarten, rote Karten und weniger Bier. Die Polizeidirektoren wollen die Hooligans isolieren und trockenlegen. Reden, Sprüche und ein zerschnittenes Band. Bundesrat Leuenberger eröffnet ein sehr teures Stück Straße. Wir wollen vom Raumplanungsspezialisten wissen, was mit dieser Verbindung nach Zürich in der Zentralschweiz passiert. Reden, Sprüche und eine düstere Zukunft. Die SPD versucht in Dresden ihren Sturzflug zu bremsen. Lange Kämpfe, tausende Tote und jetzt dies. Die Türkei sagt, die Kurden werden gleichberechtigt. Dann Japan, das Verhältnis zu den USA soll ausgeglichener werden. Der Klimagipfel, Gespräch mit dem EU-Verhandlungsführer, der gibt sich optimistisch. Und anlässlich der Buchmesse ein Blick ins Kunstbuch, ein Produkt, das sich nur sehr schwer halten kann. Echo der Zeit, eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf echo.drs.ch. 1 Million Franken pro Spielwochenende. So viel kosten die Polizeieinsätze, die nötig sind, um rund um Fußball- und Eishockeyspiele für mehr oder weniger Ordnung und Sicherheit zu sorgen. Zu viel, meinen die Kantone und haben heute ein Maßnahmenpaket verabschiedet, mit dem die Gewalt rund um Sportveranstaltungen eingedämmt werden soll. Vor allem die Clubs sollen stärker in die Pflicht genommen werden. Elmar Plotzer.
Jedes Wochenende stehen 900 Polizisten im Einsatz, um im Umfeld von Fußball- und Eishockeyspielen für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Polizisten, die die Kantone lieber für den Kampf gegen die Kriminalität einsetzen würden, sagt Regierungsrat Hans-Peter Gass aus dem Fußballkanton Basel.
Der Ruf nach mehr Sicherheit, der ist in allen Städten vorhanden. Und wenn wir dann die Grundversorgung ausdünnen müssen zulasten des Sports, dann schaffen wir hier Zustände, die eigentlich nicht haltbar sind.
Deshalb sollten vermehrt die Fußball- und Eishockey-Clubs für Sicherheit sorgen, heißt es bei der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz. Zum Beispiel mit genügend eigenen Sicherheitsleuten in den Sportstadien. Falls die Sportclubs diesbezüglich nicht aktiv werden, wollen die Kantone sie dazu zwingen.
Wenn die Bereitschaft nicht da ist, dann müssen wir es über die Kosten regeln. Dann haben wir die Kosten und dann müssen wir auch die Vereine diesbezüglich in Verantwortung nehmen. Denn es kann nicht sein, dass schlussendlich der Steuerzahler aufkommt für eine Veranstaltung, die letzten Endes eine private Veranstaltung ist.
Laut dem Bundesgericht ist es nämlich zulässig, bis zu 80% der Polizeikosten rund um einen Sportanlass auf die Sportclubs abzuwälzen. Doch bislang sind die Kantone sehr zurückhaltend mit diesem Druckmittel umgegangen, denn damit könnten Fußball- und Eishockeyclubs in gravierende finanzielle Schwierigkeiten gebracht werden. Auch bei den Fans wollen die kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren ansetzen. Zutritt zum Fußballstadion soll nur noch erhalten, wer sich registrieren lässt und mit einer speziellen Fancard ausweisen kann. Und Fans der Gästemannschaft sollen nur noch Einlass erhalten, wenn sie organisiert anreisen. Im Ausland habe man damit gute Erfahrungen gemacht, sagt Roger Schneeberger, der Generalsekretär der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz.
In Belgien haben wir ein Spiel besucht, dort sind 10 Cars vorgefahren, direkt zum Sektor, und auf diese Weise wurde jeder Kontakt mit den Heimfans vermieden und die Polizei konnte sich auf den Einsatz von 20 Mann beschränken beim Spiel. Das sind Zustände, die wir in der Schweiz anstreben.
Die bislang aber noch nicht Realität sind. Die Fußballclubs äußern sich derzeit noch zurückhaltend zu den Vorschlägen. Die Stoßrichtung stimme, heißt es etwa. Denn schließlich sei es auch im Interesse der Sportclubs, wenn die Gewalt zurückgehe. Wenn die Sportclubs aber selber mehr Sicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen, dann wird das viel Geld kosten. Und auch das könnte den einen oder anderen Sportverein in Schwierigkeiten bringen.
Inland, Redakteur Elmar Plotzer. Jetzt ist das lange geplante Nationalstraßennetz fertig geknüpft. Die letzte Lücke ist geschlossen. Verkehrsminister Leuenberger eröffnete die A4 durchs Knonauer Amt. Dieses Autobahnteilstück, das die Innerschweiz mit dem Großraum Zürich verbindet, ist das mit der längsten und umstrittensten Vorgeschichte überhaupt. Eigentlich sei es schnell gebaut worden, sagte Moritz Leuenberger in seiner launigen Rede, verhältnismäßig schnell. Zürich-Korrespondent Klaus Ammann hat ihm zugehört.
Bei vielen Straßen- oder Schienenstrecken, die ich als Verkehrsminister eingeweiht habe, war ich auch schon beim Spatenstich dabei. Das habe ich hier im Knonauer Amt ganz knapp verpasst. Er wurde nämlich vor etwa 2000 Jahren getätigt.
Rief Verkehrsminister Leuenberger heute mitten auf der neuen A4 den 150 geladenen Gästen zu. Schon die Römer hätten nämlich eine Straße durchs Knonauer Amt bauen wollen, ihre Pläne dann jedoch auf Eis gelegt, aus finanziellen Gründen. Erst vor 49 Jahren seien die Planungsarbeiten fortgesetzt worden.
Dann ging es aber sehr schnell, denn im Gegensatz zur mühsamen und zähen Staatsform der Römer, mit diesen mehrstündigen Reden der Cicerones im Forum und diesem ewigen Hin und Her zwischen dem Senator für Finanzen und dem Senator für Infrastrukturen, haben wir heute die effiziente Staatsform einer direkten Demokratie. Und wir haben einen Rechtsstaat mit der Möglichkeit, Rekurse und Einsprachen zu machen, die das Verfahren so richtig beschleunigen.
Nur dank dem heftigen lokalen Widerstand, dem der damalige Kantonspolitiker Leuenberger übrigens noch durchaus Sympathien entgegenbrachte, nur dank diesem Widerstand sei im Knonauer Amt das umweltverträglichste Stück Autobahn der Schweiz gebaut worden. Mit Biotopen auf beiden Seiten, renaturierten Bächen und einem Tunnel, der ausschließlich aus Gründen des Landschaftsschutzes gebohrt wurde. Bevor Moritz Leuenberger dann feierlich das Band durchschnitt, schaute er skeptisch voraus. Obwohl das Autobahnnetz mit diesem Teilstück praktisch fertig gebaut sei, kämen immer neue Forderungen nach Ausbau auf. Aber
ist es wirklich nie fertig gebaut? Je mehr Straßen, desto mehr Verkehr. Und es fragt sich also schon deshalb, ob ein steter Ausbau wirklich eine kluge Lösung ist oder ob wir, wie Julius Caesar damals vor 2000 Jahren, den weiteren Ausbau aufs Eis legen müssen. Oder ob dann das Helvetische Reich gleich untergeht wie damals das Römische.
Bundesrat Moritz Leuenberger, der natürlich leicht übertreibt, wenn er sagt, die Straße sei schon in der Römerzeit geplant worden. Aber sie war lange in Planung, das steht fest. Es stellt sich die Frage, ob sie in der heutigen Zeit, nach all der langen Planung, in der heutigen Zeit der Umweltkatastrophen überhaupt noch sinnvoll ist. Was bewirken neue Autobahnen, ausgeweitete Flaschenhälse? Ich sprach darüber mit Martin Schuler, Professor an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Lausanne, Spezialist für Raumanalyse und Siedlungsentwicklung. Frage, was wird das neue Teilstück bewirken?
Ja, dieses Teilstück wird zweifellos eine Entlastung einzelner Kantonsstraßen bringen in den Dörfern im Bezirk Affoltern. Dazu aber sicher mehr Verkehr auf den Zubringen, aus dem Freiamt und auf der Autobahn selbst. Das Teilstück ist an sich sehr interessant für Fragen der Siedlungsentwicklung. Es ist nicht nur eines der letzten, das geöffnet wird im Moment, sondern ist auch sehr untypisch, weil es eine Autobahn ist, die durch ein Gebiet verläuft, das früher weder durch eine Hauptbahnlinie erschlossen worden ist, noch durch eine wichtige Kantonsstraße und damit im Vergleich zu anderen Gebieten relativ ländlich geblieben ist und sich periurbanisiert hat.
Und was wird jetzt da passieren vermutlich? Wird da jetzt nicht einfach wahnsinnig gebaut werden? Weil in Zürich ist das Bauen und das Wohnen teuer. Und jetzt ist man ja da hinten auch nahe bei Zürich. Was passiert jetzt in Zug?
In Zug wird vermutlich nicht sehr viel mehr geschehen, da so schon sehr viel geschieht. Der Druck ist sehr groß. Und ich glaube, die Auswirkungen werden viel größer sein in Gebieten noch weiter weg, also im Raum Schwyz, Aarth und vielleicht auch Luzern. Im Kanton Zürich, also im Säuliamt selbst, hängt es ziemlich stark von dem ab, was die Gemeinden zulassen und wie sie umgehen mit der weiteren Siedlungsentwicklung. Die Nachfrage wird groß sein. Die Flächen, die zur Verfügung stehen, erlauben eine Ausweitung. Aber wahrscheinlich gibt es kein zweites Glattal.
Also Sie gehen davon aus, dass sich sicher siedlungsmäßig einiges tun wird als Folge dieser neuen Achse. Vielleicht nicht so sehr in Zug, aber ein bisschen weiter weg. Was hat man denn für Erkenntnisse von früheren solchen Erschließungen? Also der ganze Siedlungsbrei, der heute beklagt wird im Mittelland, hat das etwas zu tun mit der Infrastruktur, wie sie entstanden ist?
Sehr stark natürlich und nicht nur mit den Autobahnen, sondern in den letzten Jahrzehnten sehr stark auch mit den Bahnen oder seit 20 Jahren. Die Siedlungsentwicklung wird heute wahrscheinlich großräumlich durch die gute Erschließung durch die Bahn gestützt und außerdem durch die Bahnen im Nahverkehrsbereich, die S-Bahn in Zürich oder in anderen Schweizer Städten. Die Entwicklung auf kleinmaßstäblicher Ebene läuft sehr stark über das Auto und diese Entwicklung ist seit 1950 ungebrochen.
Stichwort Auto. Jetzt sollen als nächstes, Bundesrat Leuenberger hat darüber gesprochen, diese Woche Flaschenhälse wie die Zürcher Nordumfahrung, Winterthur und andere behoben werden. Macht das Sinn? Müssten diese Flaschenhälse nicht eigentlich bestehen bleiben, damit das ökologische Grundproblem, nämlich das übersteigerte Bedürfnis nach Mobilität, endlich mal sinkt?
Ja, ich beginne mit einem Flaschenhals, den man wahrscheinlich behalten soll. Das ist die eine Röhre des Gotthards. Mit einer zweiten Röhre würde vermutlich die Verkehrsinfrastruktur, die Autobahn im Tessin stillgelegt. Jetzt bei den anderen Flaschenhälsen muss das wahrscheinlich als System gesehen werden, nicht nur bei den Autobahnen, sondern bei den Bahnen auch. Gesamtschweizerisch sind das Systeme, die natürlich ihre Schwierigkeiten haben an den neuralgischen Punkten. Und in dem Sinne ist es wahrscheinlich richtig, dass man sich vorstellt, wie eine Bevölkerungsentwicklung in dieser Dynamik weiterläuft und wie die Systeme in 10 oder 20 Jahren aussehen werden.
Ist es überhaupt eine denkbare Option, Stichwort Flaschenhals, Mobilität zu reduzieren und damit natürlich auch die gewaltige Infrastruktur, die für unsere riesige Mobilität nötig ist? Oder ist das ständige Wachstum von Mobilität einfach ein Naturereignis, mit dem wir leben müssen? Das ist ein gegebenes Faktum quasi.
Wenn wir das weltweit betrachten, dann ist die Mobilitätsintensität in der Schweiz vergleichbar günstig geregelt und anderswo nimmt sie in exponentieller Weise zu, denken wir an chinesische Städte. In der Schweiz wird diese Frage politisch diskutiert. In der Praxis gibt es kaum Beispiele, außer auf individueller Ebene, wo das wirklich zum Spielen gekommen ist. Ja, wir können sagen, dass seit den 80er Jahren vielleicht die Mobilität nicht verkleinert worden ist, das war auch nicht das Ziel, aber die Umlagerung zwischen den Mobilitätsträgern war eine Politik, die Erfolg hatte und für die die Schweiz als gutes Beispiel dasteht. Die Schweiz hat es nicht hergebracht, den Autoverkehr zurückzubinden. Sie hat ein Autobahnstraßennetz fertiggestellt, das eben seine Auswirkungen hat.
Martin Schuler, er ist Spezialist für Siedlungsentwicklung an der EPFL, der ETH Lausanne. Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen diese Thematik Verkehr und Umwelt mit weiteren Gesprächspartnern vertiefen. Von vergleichsweise schwachen 34% hinunter auf miserable 23. Die SPD hat in der Bundestagswahl Ende September praktisch ein Drittel ihrer Stimmen verloren. Eine ganz schwere Niederlage. An ihrem Parteitag wechselt die SPD deswegen heute ihre Führungsspitze aus. Aber sie will sich auch inhaltlich neu aufstellen. Im Zentrum steht die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit. Was heißt das? Eine Frage, bei der Millionen von deutschen Wählerinnen und Wählern der SPD zusehends misstraut haben. Die Debatte heute war leidenschaftlich. Ursula Hürzler.
Bei der SPD-Basis hat sich viel angestaut. Über Stunden drängten heute Dutzende von Delegierten zum Rednerpult, erzählten von der Entfremdung zwischen ihrer Partei und der Bevölkerung, der verlorenen sozialen Kernkompetenz, den zermürbenden Flügelkämpfen untereinander. Spätestens da war offensichtlich, dass die SPD nicht weitermachen will wie bisher. Die Weichen, so der Tenor der Delegierten, die Weichen müssten endlich neu gestellt werden, inhaltlich, aber auch beim Umgangsstil. Denn die Partei werde nicht an ihren Absichten gemessen, sondern an den Taten.
Ich will keinen Hehl daraus machen, dass ich davon ausgehe, dass wir eine grundlegende Revision sowohl der Arbeitsmarktpolitik wie der Rentenpolitik brauchen. Es geht nicht um Änderungen im Detail.
Wenn wir in 5 Jahren 6 Vorsitzende wählen, dann werden wir es schwer haben zu sagen, Solidarität sei einer unserer Grundwerte.
Es muss wieder klar werden, dass man als Mitglied der SPD mehr ist als jemand, der einfach Plakate klebt und sich an Infostände stellt, auf dessen Meinung es aber sonst nicht ankommt.
In diese Kerbe schlug auch Franziska Drosel. Die JUSO-Vorsitzende verlangte, dass die Führung oben endlich auch die Mitglieder unten wieder ernster nehme.
Diese Bastardpolitik, diese Ohnmacht der Basis gegenüber der eigenen Führung hat dazu beigetragen, dass Wahlkämpfe nicht mehr gezogen haben. Jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, am Infostand zu stehen, wenn man die Beschlüsse der Partei nicht mehr aus vollster verteidigen kann, geschweige denn, wenn man sie überhaupt noch erklären kann.
Viel von der Kritik, dem Frust und der Empörung der Delegierten galt ausdrücklich Franz Müntefering, dem bisherigen Chef der SPD. Doch der hatte da bereits seine Abschiedsrede gehalten, ohne sich selbst allzu viele Fehler vorzuwerfen. Stattdessen beklagte der ehemalige Arbeitsminister, dass sich ein Teil der Sozialdemokraten nie richtig mit der Regierungsarbeit der letzten 11 Jahre angefreundet hätte. Aller Erfolge zum Trotz und, wie Müntefering sagte, sehr zur Irritation jener, die sozialdemokratisch gewählt hätten.
Eine Partei, die SPD, beschließt 2005 ihr Wahlprogramm, fast einstimmig. Dann auf einem Parteitag den Koalitionsvertrag, auch fast einstimmig. Sie akzeptiert die Logik der Situation und sagt Ja zum Regieren. Aber sie ist im Herzen unglücklich und kritisiert, dass sie handeln und sich an Beschlüsse halten, die man auf dem Parteitag gemeinsam gefasst hat. Was nun? Kein Wunder jedenfalls, dass die Wähler und Wähler das alles, vor allem aber uns selbst, nicht recht verstehen.
Der Wechsel gehöre zur Demokratie, sagte der scheidende SPD-Chef. Die Dimension der Niederlage aber habe auch ihn erschreckt. Doch ein Franz Müntefering lässt sich davon nicht beirren. Gerade bei der jetzigen konservativ-liberalen Regierung seien Widerstand und Opposition Pflicht.
Wie es auch weitergeht im Auf und Ab und Ab und Auf der politischen Zeiten, ich bin dabei. Ich bin Sozialdemokrat, immer. Glück auf, liebe Genossinnen und Genossen.
Den Karren aus dem Dreck ziehen soll nun ein Jüngerer. Sigmar Gabriel ist 51 und Streit, auch internem, ist der ehemalige Umweltminister nie aus dem Weg gegangen. In den letzten Wochen hat er sich auf Regionalkonferenzen über die aufgewühlte Stimmung an der Basis informiert. Seither ist der zukünftige SPD-Chef überzeugt davon, dass die Neupositionierung seiner Partei viel Zeit braucht. Er, so Gabriel, in seiner Bewerbungsrede wolle jedenfalls nicht, dass die SPD sich damit begnüge, nach neuen Bündnispartnern zu schielen.
Ich will, dass die SPD wieder stärker wird. Dass sie so stark wird, dass andere darüber nachdenken müssen, was sie bei sich ändern müssen, damit sie mit uns regieren dürfen, liebe Genossinnen und Genossen.
Die SPD habe schon schlimmere Krisen überwunden als die jetzige, sagte Sigmar Gabriel unter dem Applaus der Delegierten. Dafür aber brauche es Kampfgeist und Zuversicht. Gabriel soll noch heute Abend zum neuen SPD-Chef gewählt werden.
Ursula Hürzler vom Parteitag der SPD in Dresden. Sie hören Echo der Zeit mit diesen weiteren Themen. Türkei, mehr Rechte für Kurden? Fragezeichen. Japan, mehr Gewicht gegenüber den USA? Fragezeichen. EU, Hoffnung auf den Klimagipfel, Gespräch mit dem Verhandlungsführer und das Kunstbuch, eine gefährdete Gattung. In der Türkei tun sich Dinge, die noch vor kurzem für unmöglich gehalten wurden. Innenminister Beşir Atalay hat vor dem Parlament erläutert, wie die Diskriminierung der Kurden im Land beendet werden soll. So soll etwa die kurdische Sprache uneingeschränkt gebraucht werden dürfen. Und eine unabhängige Instanz soll Übergriffe der Sicherheitskräfte auf Kurden untersuchen. Werner van Gent hält das für ausgesprochen bemerkenswert.
Am vergangenen Dienstag war die Parlamentsdebatte über die Kurdenfrage noch in großem Tumult untergegangen. Dass Regierungschef Tayyip Erdogan ausgerechnet den Todestag von Staatsgründer Kemal Atatürk für diese Debatte ausgewählt hatte, das betrachteten Nationalisten als ein klares Zeichen dafür, dass Erdogan mit seinen Reformen nur ein einziges Ziel anstrebe, das Ende der Republik. Rechtsnationale Parlamentarier drohten daraufhin unverhohlen, Mitglieder der Regierungspartei AKP sollten sich in den nächsten Tagen in Acht nehmen und einen großen Bogen machen um die Büros der rechtsnationalen Partei. Heute hatten sich die Gemüter etwas abgekühlt, aber die Nationalisten zeigten noch heute weiterhin keinerlei Verständnis für die Vorschläge der Regierung. Und was Innenminister Beşir Atalay heute ankündigte, ist tatsächlich einmalig in der 85-jährigen Geschichte der türkischen Republik. So dürfen die rund 12 Millionen Kurden künftig ihre Dörfer und Städte im Südosten der Türkei offiziell auch auf Kurdisch anschreiben. Noch vor wenigen Jahren wurde ins Gefängnis geworfen, wer zum Beispiel die ostanatolische Stadt Tunceli in der Öffentlichkeit auf Kurdisch Dersim nannte. Alle noch bestehenden Restriktionen für den Gebrauch des Kurdischen sollen aufgehoben werden. Ferner soll eine unabhängige Kommission Klagen über Diskriminierung der Kurden durch staatliche Stellen untersuchen. Auch das ein einmaliges Eingeständnis, denn offiziell hieß es immer, die Kurden seien in der Türkei Erstklassbürger. In der Praxis stimmte dies aber nur für jene Kurden, die auf ihre kulturelle Identität verzichteten. Die Kurdenfrage wurde deshalb immer nur als Sicherheitsproblem definiert. Erklärtes Ziel der Regierung ist nun aber die Gleichberechtigung aller kurdischen Bürger der Türkei sowie die Garantie ihrer kulturellen Autonomie. Genau das also, was die EU seit Jahren als Grundvoraussetzung für eine Mitgliedschaft der Türkei genannt hatte. Noch sind die Kurden skeptisch gegenüber der in Aussicht gestellten kulturellen Autonomie. So sagte der kurdische Abgeordnete Mengir Firat, die Türkei gleiche einem viel zu schweren Flugzeug, das versuche, von einer viel zu kurzen Rollbahn abzuheben. Leicht zum Verhängnis werden könnte dem Reformplan die Frage einer Amnestie für Kämpfer der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Diese fordert eine Generalamnestie für ihre Mitglieder und für die im Norden Iraks untergetauchten Kämpfer. Die Regierung will aber bislang nur einfachen Mitgliedern Straffreiheit garantieren. Gelingt es nicht, die PKK-Guerilla freiwillig zur Abgabe der Waffen zu bewegen, dann laufe das Flugzeug Gefahr, um den Vergleich von Mengir Firat weiterzuführen, abzustürzen.
Werner van Gent. Barack Obama ist in Japan. Dort haben sich die politischen Verhältnisse kürzlich grundlegend verändert. Nach einem halben Jahrhundert mussten die Liberalen die Macht an die Demokraten unter Yukio Hatoyama abgeben. Der will jetzt die traditionelle enge Sicherheitsallianz mit den USA gründlich überdenken, überarbeiten. Was heißt das? Das heiße, dass Japan die bisher geltende Unterordnung durch ein partnerschaftlicheres Verhältnis mit den USA ersetzen wolle, sagt ein Experte, unserem Asienkorrespondenten Urs Morf.
Korrekturen der Sicherheitsallianz haben im Vorfeld der Obama-Visite für böses Blut in Washington und in Tokio gesorgt. US-Verteidigungsminister Gates, der bei einem Vorbesuch in Tokio eine Lösung des Konfliktes einleiten wollte, musste unverrichteter Dinge nach Hause fahren. Professor Axel Berkowski ist Spezialist für internationale Politik mit Schwergewicht Ostasien und hat jahrelang in Japan gelebt. Berkowski erklärt,
es geht im Grunde um die Militärpräsenz auf Okinawa in erster Linie.
Die Insel Okinawa liegt im extremen Süden von Japan, militärstrategisch also geradezu ideal nahe bei den Konfliktherden in der Region wie Nordkorea und Taiwan.
Rund 20% des Territoriums auf Okinawa sind US-Kasernen im Grunde. eine unheimliche Belastung auch für die Bevölkerung in Okinawa in Sachen Lärm, Umweltverschmutzung.
Neben der Belastung der örtlichen Bevölkerung durch die amerikanische Truppenpräsenz empfinden je länger, desto mehr Japaner noch einen weiteren Punkt als störend.
Bisher zahlt Japan pro Jahr rund 5 Milliarden Dollar für die Unterhaltung amerikanischen Militärs in Japan. Und diese Summe sollte nach Ansicht der neuen Regierung in Japan reduziert werden.
Probleme mit der Truppenpräsenz sind durchaus auch schon von den früheren Regierungen der Liberaldemokraten erkannt worden. So hat man 2006 mit den Amerikanern vereinbart, in den nächsten Jahren einen Luftwaffenstützpunkt aus einem dicht besiedelten Gebiet von Okinawa in eine Randzone zu verlegen. Überdies soll ungefähr ein Fünftel der bisher auf Okinawa stationierten Marines ganz auf die zu Amerika gehörende Pazifikinsel Guam verlegt werden. Die neue Regierung unter Hatoyama hat aber schon bald nach ihrem Amtsantritt klargemacht, dass sie sich mit diesem Minimalprogramm nicht begnügen will.
Die Kontroverse dreht sich im Grunde darum, dass die Regierung Hatoyama unter Umständen verlangen könnte, dass die US-Truppen nicht auf Okinawa umgesiedelt werden können, sondern tatsächlich außerhalb Okinawas und außerhalb Japans.
Das hätte weitreichende Folgen.
Das heißt, dass de facto nicht nur 8000 Marines außerhalb Japans verlegt werden könnten, sondern noch viel mehr.
Kein Wunder also, dass die amerikanische Seite und vor allem das Pentagon besorgt sind über den neuen Kurs in Tokio. Sicherheitsspezialist Berkowski ist überzeugt, dass es demnächst zu harten Verhandlungen kommen wird, bei denen letztlich beide Seiten Konzessionen machen müssen. Er glaubt, dass auch Japans Regierung zu Kompromissen bereit sein wird.
Die Allianz ist im Interesse der Vereinigten Staaten, aber auch im Interesse Japans. Amerikanische Soldaten sind in erster Linie in Japan stationiert, um japanisches Territorium zu verteidigen. Kein Kritiker stellt grundsätzlich den Nutzen der Sicherheitsallianz mit den USA in Frage.
Dass es schon während dem Obama-Besuch zu einer Einigung kommen wird, glaubt Berkowski aber nicht. Ähnlich sehen das auch die japanischen Medien. Die zwei wichtigsten Tageszeitungen, Asahi und Yomiuri Shimbun, sagten in ihren Vorberichten zu der Staatsvisite aus den USA voraus, dass Obama und Hatoyama den Konflikt um das Militärbündnis herunterspielen und dafür die Zusammenarbeit beim Kampf gegen den Klimawandel und gegen die Versuche atomarer Aufrüstung in Teilen der Welt herausstreichen würden.
In Basel begann heute Morgen die Buchmesse. Trotz Wirtschaftskrise dürfte die Stimmung bei den Verlagen, die dort ausstellen, nicht allzu schlecht sein, denn im Schweizer Buchmarkt sind größere Umsatzrückgänge bisher ausgeblieben. Allerdings Teile der Branche leiden. Speziell Kunstbuchverlage. Kulturredaktorin Barbara Basting ist der Frage nachgegangen, welche Art von aufwendig gestalteten Büchern es schwer haben, welche vielleicht weniger.
2004 mitten im sagenhaften Kunstboom der letzten Jahre gründete der Genfer Lionel Bouvier im Zürcher Verlagshaus Ringier den Verlag JRP. Der Verlag expandierte rasch und publiziert derzeit jährlich rund 70 Titel zu anspruchsvoller zeitgenössischer Kunst. Doch seit 2008 laufen die Geschäfte schlecht und auch fürs nächste Halbjahr erwartet Bouvier keine Besserung.
On a passé une très mauvaise année, on a encore en tout cas un mauvais semestre à vivre.
Der Kunstbuchmarkt war wie der gesamte Kunstbetrieb seit längerem überhitzt. Die Branche hat unübersehbar Speck angesetzt. Kein Nachwuchskünstler, keine noch so kleine Ausstellung ohne attraktiven Katalog. Und zu den Blockbustern, den Altmeister- und Impressionistenausstellungen, die das Publikum in Scharen anlocken, gibt's dicke Wälzer zu Dumpingpreisen. Die Masse macht's möglich. Doch Kunstbücher bleiben weiterhin Luxusartikel, sind also krisenanfällig. Lionel Bouvier berichtet von schmerzhaften Einbußen in den USA, Spanien und Italien. Auch Bouviers Kollege Thomas Kramer, Leiter des alteingesessenen Zürcher Verlags Scheidegger und Spies, spürt die Krise. Doch er konzentriert sich mit rund 30 Titeln jährlich nicht nur auf Gegenwartskunst und zeichnet daher ein etwas anderes Bild.
Alle Bücher der Welt in diesem Segment gemeinsam genommen verkaufen ein bisschen schlechter als vor ein paar Jahren. Und dann gibt es aber innerhalb des Bereiches Kunstbuch immer die Umschichtungen. Fotobücher verkaufen sicher viel schlechter jetzt als noch bis vor 5 Jahren, als so der Boom war. Das ist nun wirklich eingebrochen. Ich glaube, auch Gegenwartskunst ist jetzt schlechter als noch vor 2 Jahren.
Die Kunstbuchschwemme hat neben der enormen Popularisierung der Kunst in den letzten 20 Jahren einen ganz handfesten Grund. Kunstbücher sind heute hoch subventioniert, von Museen, von Galerien und reichen Sammlern, die ihre Künstler pushen, und gerade auch in der Schweiz von diversen Stiftungen. Ohne diese Subventionen würden 80% der aktuellen Produktion nicht existieren, meint Lionel Bouvier.
80% des livres d'art existeraient pas, s'il y avait pas ces soutiens.
Thomas Kramer bestätigt dies, er glaubt aber nicht, dass die Subventionen den Markt verzerren.
Die Art von Büchern mit vielen Bildern und sorgfältigem Layout kosten ohnehin so viel, dass sie ohne irgendeine Art von Unterstützung in der Regel nicht entstehen. Und das Stiftungswesen verunmöglicht dagegen, dass nur die reichen Institutionen und nur die reichen Architekten letztlich ihre Werbebücher machen können.
Die großen Verlage, die seltener Experimente eingehen und zu Schleuderpreisen Coffee-Table-Books für jedermann produzieren, werden sich weiterhin ihren Teil vom Kuchen sichern, schätzt Kramer. Schwieriger wird es für das Mittelfeld und für Kleinverlage. Diese sind aber oft besonders experimentierfreudig. Gerade in der Schweiz waren sie in den letzten Jahren ein Hort der grafischen Innovation. Und deswegen plädiert Thomas Kramer für sie.
Die Kleinverlage, die Zweimannverlage, die Bücher machen, die so sonst nicht entstehen, die sind ja wiederum auch staatlich schützenswert und auch kulturell wirklich wertvoll.
Tenor der Verleger: Man muss notgedrungen künftig wieder mehr auf Klasse statt auf Masse setzen und das eigene Profil schärfen. Lionel Bouvier.
Que nos valeurs, les qualités qu'on peut amener, soient encore plus évidentes. Et je pense que c'est ça le travail.
Der Kunstbuchmarkt ist ein Nischenmarkt mit besonderen Regeln. Und so richtig sichtbar werden die Schleifspuren der Krise wohl in den nächsten Jahren. Denn Kenner der Branche sind sich einig. Die fetten Jahre sind auch hier vorbei und es überlebt, wer sich am schnellsten anpasst.
Das war ein Beitrag von Kulturredaktorin Barbara Basting. Wir kommen zum Dossier. Forscher warnen, die Eisdecke in Grönland schmelze noch wesentlich schneller als bisher angenommen. Und sie erinnern daran, dass sich der Meeresspiegel um bis zu 7 Meter heben könnte, wenn aus dem ganzen grönländischen Eis Wasser würde. Meldungen wie diese zeigen, wie viel bei der Klimakonferenz im Dezember in Kopenhagen auf dem Spiel steht. Die Bewohnbarkeit weiter Teile unseres Planeten nämlich. Dennoch denken Barack Obama und Angela Merkel laut darüber nach, nicht an den Klimagipfel nach Kopenhagen zu reisen. Und die Financial Times erklärt heute bereits, wie man das absehbare Scheitern doch noch als Erfolg verkaufen könnte. Arthur Runge-Metzger wird Chefverhandler der EU in Kopenhagen sein. Er will den Klimagipfel noch nicht abschreiben. Urs Bruder hat ihn getroffen.
Sein Büro ist schmucklos, im 2. Stock eines EU-Verwaltungsgebäudes am Rande von Brüssel. Auffällig ist einzig ein afrikanischer Wandteppich. Arthur Runge-Metzger kommt zu spät, entschuldigt sich, sollte schon an der nächsten Sitzung sein, setzt sich und erklärt.
Ich bin einer von 190 anderen Ländern, die am Tisch sitzen. Wie Sie wissen, geht es hier um die Verhandlungen im Rahmen der Vereinten Nationen. Wenn ein Land ein Veto einlegt, dann kommt es nicht zu einem Abkommen.
Das ist wahr und doch zu bescheiden. Als Vertreter der EU verhandelt er in Kopenhagen für 27 Länder, für geballten Reichtum, geballte Macht. Doch seine Bescheidenheit ist nicht kokett, sie passt zu diesem erschöpften Gesicht, in dem ein wacher, genauer Blick lebt.
Sie sprechen die Verhandlungen im kleinen Raum an. Da sitzen ja etwa 30 bis 40 Verhandler. Das sind diejenigen, die von den regionalen Gruppen bestimmt worden sind, in diese Verhandlungen mit reinzugehen.
Und diese 30 bis 40 Leute ringen seit Jahren schon um tausende Formulierungen, die zuletzt ein unterschriftsreifes Abkommen ergeben sollen. Dass all diese Vorkonferenzen ohne Kompromiss enden, also ohne kommunizierbaren Erfolg, das erstaunt Arthur Runge-Metzger nicht.
Es ist ganz klar, dass bei so einer wichtigen Verhandlung, wo es um die Zukunft der Ökonomien geht, um der ganzen Welt, man bis zum letzten Moment wartet, bis man die Kompromisse macht.
Doch für alle Kompromisse wird es bis Kopenhagen nicht mehr reichen. Das Ziel, ein fertiger Nachfolger für das Kyoto-Protokoll, ist längst außer Reichweite.
Worauf man sich in Kopenhagen konzentrieren muss, ist, Welche Entscheidungen müssen tatsächlich in Kopenhagen gefällt werden? Und welche technischen Details kann man noch für später aufbewahren?
Das klingt wie die Ankündigung eines Scheiterns.
Nein, das würde ich nicht so sehen. Ich denke, wenn man zurückblickt, den ersten großen Schritt, den wir gemacht haben in den Klimaverhandlungen, war damals das Kyoto-Protokoll. Und das Protokoll, das hat 30, 40 Seiten. Und daraufhin hat es dann noch einige technische Arbeit gegeben, die man machen musste. Und in ähnlicher Weise muss man Kopenhagen sehen.
Wie in Kyoto sollen also in Kopenhagen die großen Entscheidungen fallen. Arthur Runge-Metzger nennt gleich vier. Erstens.
Es muss Emissionsreduktionsziele geben für die industrialisierten Länder.
Da hat die EU und haben verschiedene Länder schon Angebote gemacht. Aber ein großer Player hält sich bedeckt, die USA. Doch jetzt werde im Senat und im Kongress in den USA gearbeitet.
Und ich glaube, da wird man sehen, dass Präsident Obama da ein Angebot in Kopenhagen auf den Tisch legen wird.
Die zweite große Entscheidung betrifft die Schwellenländer, also beispielsweise China, Indien, Brasilien, Mexiko, Südafrika. Das Kyoto-Protokoll verlangt von ihnen noch keine CO2-Emissionsreduktion. Das müsse sich mit Kopenhagen ändern, sagt Runge-Metzger, weil gerade in diesen Ländern die Emissionen am stärksten stiegen. Doch die Schwellenländer zeigen sich bis jetzt wenig begeistert und verweisen darauf, dass der Klimawandel fast ausschließlich vom Westen verursacht wurde, der im Zuge der Industrialisierung reich wurde, während der CO2-Ausstoß pro Kopf bei ihnen immer noch um ein Mehrfaches tiefer sei. Richtig, sagt EU-Chefverhandler Runge-Metzger. Darum müsse man diesen Ländern in Kopenhagen die richtige Botschaft vermitteln, die da laute:
Also es geht nicht darum, eure Entwicklung aufzuhalten, sondern es geht darum, einen neuen Entwicklungspfad zu finden, und den müssen wir gemeinsam finden. Also von daher ist das, was wir verlangen, nicht keine Bedrohung an diese Länder, sondern es ist ein Angebot.
Bedrohung oder Angebot. Damit diese Botschaft richtig ankommt, braucht es vor allem eines: Glaubwürdigkeit. Und die hat Arthur Runge-Metzger in den Augen seiner Verhandlungspartner wohl nicht zu knapp. Der Sohn eines deutschen Bauern hat Landwirtschaftskunde studiert und später Jahre seines Lebens in Entwicklungsländern verbracht. Er hat etwa in Simbabwe landwirtschaftliche und ländliche Entwicklungsprojekte geleitet. An seiner derzeitigen Aufgabe gefällt ihm gerade, dass er im Grunde immer noch dasselbe tut, nur auf einer anderen Ebene. Denn Klimapolitik sei Entwicklungspolitik, sagt Arthur Runge-Metzger. Das zeigt sich etwa in seinem Ansatz gegenüber den Schwellenländern. Und es zeigt sich erst recht bei der Behandlung der ärmsten Länder.
Die wirklich armen Länder, da denke ich an Burkina Faso oder den Tschad, Mali, viele Länder Afrikas, da sehen wir eine wichtige Aufgabe auf unserer Seite, diesen Ländern zu helfen und auch die wesentlichen Geldmittel zur Verfügung zu stellen, um die Anpassung an den Klimawandel hinzubekommen, aber dann auch bei der Modernisierung der Wirtschaft zu helfen.
Tatsächlich, und damit wären wir bei der dritten Entscheidung, die in Kopenhagen fallen muss, sollen ab 2010 regelmäßig Milliardenbeträge aus den Industrieländern in Entwicklungsländer fließen. Deren Klimamaßnahmen werden jährlich etwa 100 Milliarden Euro kosten, schätzt die EU-Kommission. Die Industrieländer werden also gewaltige Summen auf den Tisch legen müssen. Geld, das auch für Entscheidung Nummer 4 gebraucht wird.
Wir müssen wissen, wie wir die Anpassung an den Klimawandel insbesondere für die ärmsten Länder regeln wollen. Das ist eine ganz wichtige Frage, die gelöst werden muss.
Denn ganze Landstriche werden in absehbarer Zukunft so oder so unbewohnbar, sagen die Wissenschaftler voraus. Sei es, weil sie im Meer versinken, sei es, weil sie zu trocken werden. Vermeiden lässt sich der Klimawandel nicht mehr, nur noch vermindern. Verrückt eigentlich, dass angesichts dieser Bedrohung die Verhandlungen so zäh verlaufen. Ob es daran liegt, dass die Verhandler nur noch über Zahlen, Summen, Ziele reden und nicht mehr über die realen Gefahren?
Nein, insbesondere die ärmeren Entwicklungsländer bringen das immer wieder in den Vordergrund, dass es hier nicht nur um reine Zahlen geht, sondern es geht um Schicksale. Es geht um Länder und ob sie in der Zukunft versinken werden im Meer oder nicht.
Und darüber verhandelt er mit 40 Leuten. Ob ihn da nicht bisweilen das Gefühl packe, die Welt retten zu müssen, will ich wissen.
Ich glaube nicht, dass wir alle kleine Messiasse sind, aber ich denke, dass es eine enorme Aufgabe ist und eine enorme Last, die auf den Schultern der Verhandler liegt und auch der Minister und der Staatsoberhäupter, die ja ein großes Interesse an den Klimaverhandlungen haben und auch einen Durchbruch erlangen wollen in Kopenhagen.
Eine typische Runge-Metzger-Antwort. Bescheiden, wach, genau, bedacht, alle Mann an Bord zu holen. Und optimistisch bis zuletzt.
EU-Korrespondent Urs Bruderer sprach in Brüssel mit dem Verantwortlichen der Union für die Klimaschutzkonferenz in Kopenhagen, mit Arthur Runge-Metzger. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Roman Villinger. Für die Nachrichten Georg Auftermauer. Am Mikrofon war Kaspar Selk.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.